Jesus, vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank für dein Wort, dass du redest und dass du mehr als nur unseren Kopf füllen willst, sondern dass du unser Herz füllen willst. Und bitte tu das durch die 5 kurzen Verse aus der Apostelgeschichte, mit der wir uns heute befassen. Amen. Amen. Wir sind, wie gesagt, wieder mit Paulus auf Missionsreise unterwegs. Mission geht weiter, aber nicht zu weit. Mission geht weiter, aber nicht zu weit, ist unser Thema. Und letztes Mal hatten wir in unserer Reihe Apostelgeschichte, Gemeinde geht weiter, das Jerusalemer Apostelkonzil. Da hatten wir das unter dem Thema Kompromisslos, los, Kompromiss. Und dieses Apostelkonzil mit der befreienden Botschaft, dem befreienden Beschluss, das werden wir gleich nur noch mal streifen. Aber vorher lesen wir die ersten 5 Verse von Apostelgeschichte 16. Paulus kam wieder nach Derbe und Lystra. Dort in Lystra lebte ein Jünger namens Timotheus. Er war der Sohn einer Christin jüdischer Herkunft, aber sein Vater war Grieche. Timotheus hatte einen guten Ruf bei den Brüdern und Schwestern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte Timotheus gerne als Begleiter auf die Reise mitnehmen. Aus Rücksicht auf die Juden in der Gegend ließ er ihn beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater Grieche war. Dann zogen Paulus und seine Begleiter von Stadt zu Stadt. Sie teilten den Gemeinden mit, was die Apostel und die Gemeindeältesten in Jerusalem beschlossen hatten. An diese Beschlüsse sollten sie sich halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und sie wuchsen von Tag zu Tag. Der Bericht mag hier auf den ersten Blick für uns irrelevant erscheinen. Ja, wenn man sich jetzt für Geschichte interessiert, dann hört man sich das mal an, dann schaut man sich das mal an. Aber nein, ich meine, hier sind mindestens 2 wichtige Dinge, die wir für uns persönlich, für uns als Gemeinde rausnehmen können. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Der Paulus will den Timotheus mit auf Missionsreise nehmen. Ihr seht hier so diese Wege und diese Vorstellung. Das sind ja hunderte Kilometer zu Fuß. Sie fahren auch mit dem Schiff, aber ganz viel läuft auch zu Fuß. Ja, was wäre denn da eine größere Bremse für diese Missionsreise als das, was der Paulus mit dem Timotheus vorhat? Entschuldigung, wenn dieses pikante Detail vielleicht nicht jeden interessiert, aber ich habe das in Israel erlebt, wie ein russischer Jude, der nach Israel gezogen war, als erwachsener Mann seine Beschneidung hat nachholen lassen. Und danach ist es einem, auch mit heutiger Medizin, sehr lange nicht danach, eine große Reise zu unternehmen, viel zu laufen. Und ich stelle mir vor, wie Timotheus sagt, hey Paulus, lies doch mal Vers 4. Da steht doch, wir gehen von Stadt zu Stadt, um den Jesusgläubigen Juden zu sagen, sie müssen nicht diese ganzen kultischen Gesetze einhalten. Du sagst den Leuten ausdrücklich, Beschneidung ist nicht nötig. Ich habe da eine richtig gute Idee. Lass mich doch als Beispiel sein und bitte pack das Messer weg. Nein, Paulus und Timotheus, sie wissen, für die Juden, denen sie die gute Nachricht von Jesus bringen, wäre es ganz schwierig, wenn der Timotheus nicht beschnitten wäre. Und sie würden danach fragen, weil alle wissen, dass sein Vater Grieche ist. Das ist für die ganz wichtig. Also, der Timotheus, der lebt ja, ist im jüdischen Glauben aufgewachsen, jüdische Mutter, aber die hatte ihn nicht beschneiden lassen. So ist das auch heute in Russland, in der Ukraine häufig, dass sie die Religion, die Kultur ein Stück weit leben, aber eben diese Beschneidung nicht durchführen, falls es jemanden interessiert. Deswegen dann in Israel hat der junge Mann das dort gemacht, um so seine Identifikation mit dem jüdischen Volk zu zeigen, das wirklich klar und fest zu machen. Und der musste das nicht tun, mein Mitschüler in der Hebräischsprachschule, genauso der Timotheus, der musste das nicht tun, um vor Gott angenommen zu werden. Aber seine Beschneidung konnte helfen, um anderen den Weg zu erleichtern, das anzunehmen, diese gute Nachricht von Jesus anzunehmen. Das sehen wir dann auch in Vers 5, dass das passiert. Die Gemeinde wächst nach innen und nach außen. Wunderschön. Danke Timotheus, könnte man sagen. Danke Timotheus. Mit durch dich ist das passiert. Dein persönliches, ja dein intimes Opfer hat mit dazu beigetragen, dass die Gemeinde wächst. Wow, stark. Und Timotheus, er ist hier ein unglaublich gutes Vorbild, ein gutes Beispiel. Okay, ich glaube nicht, dass wir Männer uns jetzt alle beschneiden lassen müssen. Und wenn wir es machen würden, dass es in Steinheim vielen Leuten helfen würde, ja, dass es sie überhaupt interessieren würde. Aber die Frage ist doch, welches Opfer können wir bringen, das Menschen hilft, Jesus kennenzulernen? Jesus besser kennenzulernen, Jesus anzunehmen. Was können wir tun, dass in anderen der Glaube gefestigt wird? Habt ihr Ideen? Was können wir tun, dass anderen hilft, Glaubensschritte zu machen? Keine Ideen? Let's go. Ja, öffentlich beten, in der Kantine oder Mensa. Na cool, noch Ideen? Gebet anbieten, ja, cool. Freundlich sein, genau, auch das. Gastfreundschaft, cool. Hilfsbereitschaft. Ganz viel, alles, wo wir ein Stück von dem, was Gottes Wesen ausmacht, auch selber leben. Die Frucht des Geistes, wenn die in uns wächst und sichtbar wird, das weist auf Jesus hin. So viele coole Punkte. Und viele Möglichkeiten. Vielleicht ist es ein Opfer, was unsere Privatsphäre betrifft. Vielleicht sogar unsere Intimsphäre. Ich kenne beispielsweise einige Christen, die ihre Freundschaft, die zum Glauben gekommen sind und dann die zu ihrer Freundin oder Freund gesagt haben, du, ich würde gerne eine verbindliche Partnerschaft mit dir leben, aber weil für mich Jesus das Wichtigste in meinem Leben ist und für dich gerade nicht, passt es nicht zusammen. Und dadurch sind dann viele andere, haben dann auch ins Nachdenken gekommen. Ich denke zum Beispiel an den heutigen Mann meiner Cousine. Die hatte das damals auch gemerkt. Mann, stimmt hier, meinem Freund, dem bedeutet Jesus nicht so viel und ich will wirklich mit Jesus leben. Und hat ihm das gesagt und er nachgedacht, ey, wie kann das sein? Die will lieber ihr ganzes Leben alleine leben, als ihr Leben mit mir zu verbringen, wegen diesem Jesus. Was hat's mit diesem Jesus auf sich? Und der hat wirklich nachgeforscht und ist zum Glauben gekommen. Und heute sind die mir ein wunderbares Vorbild, wie man christliche Ehe, wie man christliche Familie leben kann. So cool, so reich beschenkt mit Freude und mit ganz vielem anderen. Und heute sind ja mir die, wie gesagt, Vorbilder. Klammer auf, zum Thema Partnerschaft. Bei Timotheus hatten wir gesehen, dass seine jüdische Mutter einen nicht-jüdischen Mann hatte. Das war im Alten Testament nach 2. Mose 34 verboten. Verboten. Juden durften keine Nichtjuden heiraten. No way. Im Neuen Testament wird dieses Gesetz nicht mehr wiederholt. Finden wir das Gesetz nicht mehr. Aber wir haben die Anweisung, dass ein Christ nicht einen Nichtchristen heiraten soll. 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es ist Gottes Wille, dass Jesus-Nachfolger heiraten, um dann andere zu Jesus einzuladen, Jesus nachzufolgen und gemeinsam Jesus nachzufolgen. Klammer zu. Zurück zu der Frage, welches Opfer können wir bringen, das anderen hilft, Jesus anzunehmen? Was können wir tun, was können wir geben, was können wir sein, um anderen zu helfen, im Glauben zu wachsen? Und es muss nicht immer die Intimsphäre betreffen. Vielleicht mal nur die Privatsphäre. Wir können vielleicht mal unsere Nachbarn zum Kaffee einladen, statt nur über den Gartenzaun zu grüßen. Oder dass ich meine Freizeit nicht nur vor dem Bildschirm verbringe oder in der Werkstatt, sondern diese Kontakte pflege. Oder auch nicht nur in der FWG mich einbunkere, sondern gezielt in Menschen investiere, denen das gut tun könnte, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe. Okay, Timotheus, der macht ernst damit, sein ganzes Leben mit Haut und Haaren für Jesus zu investieren. Und man könnte meinen, der Timotheus hat nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen. Ja, seine Mutter war Jüdin, dann gilt er den Griechen nicht als richtiger Grieche. Der Vater war Grieche, da gilt er den Juden nicht als richtiger Jude. Der war noch jung und unerfahren. Vieles. Könnte man sagen, nee, passt eigentlich nicht. Und vielleicht geht's dir auch manchmal so, dass du dich nicht genug fühlst, nicht gut genug fühlst, nicht geeignet, um die gute Nachricht weiterzugeben. Kenne ich. Aber oft liegt da ein unbewusstes Missverständnis, ein falsches Denken im Hintergrund. Nicht wir sind die gute Nachricht, nicht Christen sind die gute Nachricht, sondern Christus ist die gute Nachricht. Und wir müssen nicht bessere Menschen sein. Wir müssen nicht denken, bessere Menschen zu sein. Und wir müssen schon gar nicht so tun, bessere Menschen zu sein, als wären wir es. Christen sind nicht besser. Christen sind nur besser dran. Wir weisen auf den Jesus hin, der uns annimmt, der uns liebt, egal was wir verbockt haben, was wir für Versager sind. Und das finde ich stark. Der Paulus, der hier ja offensichtlich eine Gabe hat, der geht nicht einfach alleine los, sondern der nimmt sich den jungen Timotheus an die Hand. Jüngerschaft, der nimmt den mit. Und ich meine, auch davon können wir viel lernen, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden, auch wenn viele von uns das schon auch tun. Jüngere mit rannehmen und hier jüngere Leute eine Chance haben, das ist cool. Also lasst uns anderen etwas zutrauen und nicht nur allein unser Ding machen, auch in unserem Glauben. So können wir mehr erreichen für Jesus. Mission geht weiter. So können wir andere ermutigen, auch Jüngere im Wachstum, im Glauben zu wachsen. Und Gott kann uns schenken, dass wir auch selbst daraus beschenkt hervorgehen. Und das tut er immer wieder gern. Und ich meine, bei Paulus, da war das genauso. Er lebte ja bewusst ehelos, hatte deswegen keine Kinder. Und vielleicht kennt ihr auch Ehepaare, die sich Kinder gewünscht hätten. Manche vielleicht immer noch darunter leiden, dass sie keine Kinder haben. Und wie wertvoll ist es, wenn du dann junge Menschen an der Seite hast, die du weiterführen kannst, die du als deine geistlichen Kinder adoptieren kannst. So hat der Paulus auch diesen Timotheus als meinen Sohn bezeichnet. Wie cool ist das? Wie stark ist das? Wir sind eine Familie. Und Paulus beschreibt diesen Timotheus, wie gesagt, als seinen Sohn. Er ist ihm so ans Herz gewachsen und hat sicherlich ein Stück bei ihm diese Lücke ausgefüllt. Und so stellt uns Gott als Familie und er will, dass wir miteinander und mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Aber jetzt müssen wir nochmal kurz zurückkommen zu Paulus und dieser erstmal komischen Beschneidungsaktion. Sorry, kommt irgendwie gerade manchmal. Aber diese Spannung da, die ist einfach zu groß. Im Galaterbrief, da wettert Paulus förmlich gegen die Beschneidungsprediger, die rituellen Gesetze halten wollen. Ausdrücklich auch dagegen, sich beschneiden zu lassen. Obwohl den Paulus das ja nicht betrifft, weil der war ja am achten Tag schon. Könnte man sagen, das kann ihm doch egal sein. Nein, er ist ganz krass dagegen. Könnt ihr mal nachlesen, Galater 5 zu Hause. Und diese gefühlte Spannung von dieser Timotheus-Beschneidung, der ist so stark, dass der Tübinger Theologe Ferdinand Christian Bauer schreibt, Achtung, dass der Paulus der Apostelgeschichte offenbar ein ganz anderer ist als der Paulus der paulinischen Briefe. Dass der Paulus der Apostelgeschichte offenbar ein ganz anderer ist als der Paulus der paulinischen Briefe selbst. Der Paulus in der Apostelgeschichte anderer als in den Briefen von ihm? Und dieser F.C. Bauer, der hat vor 160 Jahren die historisch-kritische Methode in die neutestamentliche Forschung eingeführt. Das heißt ganz vereinfacht, ich kann mit meinen schlauen Methoden mehr wissen als die historischen Quellen selber. Ich kann mich da drüber stellen. Ich weiß es besser als die historischen Quellen. Aber ein kurzer Blick in die Bibel reicht, zu sehen, das zu widerlegen, das ist Quatsch. Frage, redet Paulus nur in den Briefen kritisch von der Beschneidung? Wenn es angeblich ein anderer Paulus wäre, dann redet er doch nur in den Briefen so kritisch. Blättern wir zurück zu Kapitel 15 in Vers 1. Da kommen einige Vertreter aus Judäa und die sagen, ihr könnt nur gerettet werden, wenn ihr beschnitten seid. Und dann gleich in Vers 2 sehen wir, Paulus und Barnabas haben einen nicht geringen Streit mit ihnen. Da ging's richtig zur Sache. Denn Paulus sagt, nein, der kämpft förmlich gegen diese Beschneidungsprediger oder ihre Lehre. Und dann entwickelt er das Apostelkonzil mit, wo er sagt, nein, du musst dich nicht beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Es macht also keinen Sinn, den Paulus zu zerreißen. Diese Spannung, die ist schon innerhalb dieser zwei Kapitel in der Apostelgeschichte da. Die müssen wir nicht künstlich irgendwo reindeuten. Und genauso macht es keinen Sinn, mit der historisch-kritischen Methode zu versuchen zu unterscheiden, welche Paulusbriefe jetzt tatsächlich von Paulus sind und welche nicht von ihm sind. Oder die beliebte Übung zu behaupten, der Gott im Alten Testament wäre ein anderer als der Gott im Neuen Testament. Ja, der Gott im Alten Testament, der ist der Gott des Gerichts, der Rache und so weiter. Und im Neuen Testament, da ist der Gott der Gnade. Es ist derselbe Gott. In diesem einen Gott vereint sich beides. Gerechtigkeit und Gnade. Beides in einem Gott. Also lassen wir uns nicht verwirren und versuchen wir nicht, die Spannungen außerhalb von Gottes Wort irgendwie aufzulösen. Bleiben wir bei dem, was die Bibel uns deutlich macht. Beten und denken wir uns in diese biblischen Zusammenhänge rein. Wie kommt es also, dass Paulus in Apostelgeschichte 15 gegen die Beschneidungsprediger unterwegs ist und in Kapitel 16 Timotheus eigenhändig beschneidet? Wie kommt das? Was ist da los? Das ist sehr einfach. Die Beschneidungsprediger, die wollten das Evangelium, die gute Nachricht verändern, dass es sich besser vermarkten lässt, dass mehr Leute in den Gottesdienst kommen und mir zuhören, weil das klingt ja so gut. Oder so, wie ich es selbst gerne hätte, wie es mir besser gefällt. Ich würde auch gerne das Evangelium versucht zu verändern. Und die Irrlehren, die dabei rauskommen, die haben meistens eine von zwei möglichen Optionen. Jesus plus oder Jesus minus. Jesus plus oder Jesus minus. In unserem Fall Jesus plus. Jesus plus Beschneidung und du kannst gerettet werden. Du kannst vor Gott bestehen, wenn du dich beschneiden lässt. Dann kann Paulus nicht sagen, na ja, ich habe eine andere Erkenntnis, aber egal, lassen wir das mal so stehen, reden wir übers Wetter. Nein, das geht nicht. Paulus kann das nicht stehen lassen, denn Jesus plus ist extrem gefährlich. Das ist übrigens ein gutes Kriterium, auch um falsche Lehre, um Irrlehre zu erkennen. Jesus plus irgendwas. Jesus oder Jesus minus irgendwas, das ist falsche Lehre. Du brauchst bei Jesus plus zum Beispiel, du brauchst Jesus plus das Buch Mormon. Oder du brauchst Jesus und du musst in unserer Kirche sein. Oder du brauchst Jesus und du musst meine tolle neue Erkenntnis verstehen. 2000 Jahre Kirchengeschichte, die haben es alle nicht gecheckt. Aber ich bin der neue Prediger, also Jesus und meine Wenigkeit. Das ist ein Riesenquatsch. Das ist Jesus plus und das gehört in die Mülltonne. Jesus plus ist falsches Evangelium und genauso falsch wie Jesus plus ist Jesus minus. Jesus minus heißt, ich betone eine Seite von Jesus und den anderen Rest von ihm, den lasse ich unter den Tisch fallen. Das sage ich, das war vielleicht nicht so oder es ist nicht so wichtig, ob das so war. Zum Beispiel wird heute von Jesus gern die Menschlichkeit betont. Er war ganz Mensch, aber seine Göttlichkeit, die wird unter den Tisch fallen lassen. Und damit dann folgerichtig auch zum Beispiel die Jungfrauengeburt unter den Tisch fallen lassen, weil wenn er von Gott, von Gottes Geist gezeugt ist, ist er natürlich nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Also dann muss das auch noch mit unter den Tisch fallen. Jesus minus. Und weil die Gnade von Jesus gegen seine Gerechtigkeit und Heiligkeit ausgespielt wird, zitiert man auch sehr gerne Jesus und die Ehebrecherin. Viele kennen die Geschichte, wo so ein paar Pharisäer eine Frau, die frisch beim Ehebruch ertappt wurde, vor Jesus zerren. Klammer auf, den Mann, der wahrscheinlich auch dabei war, zerren sie nicht vor Jesus und sagen zu Jesus, ey, hier, dem muss doch gesteinigt werden. Und dann wird gerne zitiert, wie Jesus sagt zu der Frau, ich verurteile dich nicht. Und es wird auch gerne zitiert, dass Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Aber dass Jesus nachher auch zu ihr sagt, geh hin und sündige nicht mehr, das wird oft unter den Teppich gekehrt, weggelassen. Habe ich mindestens dreimal live und in Farbe erlebt. Und es war jedes Mal nicht lustig. Sündige ab jetzt nicht mehr, einfach weglassen. Man behauptet, besonders wissenschaftlich zu sein. Sucht in Wahrheit aber das, was man selber hören oder glauben will. Also Jesus minus ist genauso gefährlich wie Jesus plus. Und Paulus, der stellt sich mit aller Härte und Klarheit dagegen. Die Beschneidung ist keine Bedingung und kann nicht gefordert werden. Hier geht es nicht nur um ein kleines Häutchen. Hier geht es um die Frage, um die große Frage. War das große Werk von Jesus genug oder braucht es noch irgendwas on top? Braucht es noch mehr als das, was Jesus getan hat? Muss ich mich letztlich selber retten durch das, was ich tue? Ganz, ganz wichtige, entscheidende Frage. In Vers 4 lesen wir: Sie teilten den Gemeinden mit, was die Apostel und die Gemeindeältesten in Jerusalem beschlossen hatten. An diese Beschlüsse sollten sie sich halten. Was diese Beschlüsse sind genau und wie die aus heutiger Sicht, aus meiner Sicht heute zu verstehen sind, das hatten wir letztes Mal. Aber den ersten Teil noch mal ganz kurz. Sie teilten den Gemeinden mit, was die Apostel und die Gemeindeältesten in Jerusalem beschlossen hatten. Paulus greift das auf, was wir in Kapitel 15 gesehen hatten, dieses Apostelkonzil. Da sagt zum Beispiel Petrus gegen die Forderung der Beschneidung: Im Gegenteil, wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden, genauso wie sie. Davon sind wir überzeugt. Das ist das eine, wo sich dann Paulus auch mit eins macht und in der Frage des Evangeliums dann so flexibel ist wie ein Diamant. Ich wollte euch so einen großen Diamant mitbringen, habe ich leider nicht. Aber Diamant ist das härteste natürliche Material, was es gibt. Das kannst du nicht biegen, das ist nicht flexibel. Da bewegt sich kein Millimeter, da beißt du dir die Zähne aus. Und von der Wahrheit ist Paulus nicht bereit, auch nur einen einzigen Millimeter abzurücken. Paulus ist um keinen Preis bereit, irgendetwas von der Wahrheit aufzugeben, das Evangelium zu verändern. Und gleichzeitig ist ihm absolut wichtig, die jüdisch-heidnische Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu erhalten, am Leben zu halten, die Einheit zu fördern, die Zusammengehörigkeit. Mission geht weit, aber nicht zu weit. Deshalb muss dem Paulus immer wieder diese Frage vor Augen stehen: Wie kann die Gemeinde zusammenbleiben, ohne dass das Evangelium verändert wird? Wie können wir die Gemeinde zusammenhalten, ohne das Evangelium zu verändern? Und er kommt zu dem Ergebnis: Nachdem wir die theologische Basis, die Glaubensbasis fest verankert haben, dass Menschen nur aus Gnade, nur aus Glauben an Jesus gerettet werden können und deshalb die Beschneidung nicht nötig sein kann, nach dem Festlegen dieses Fundaments können wir in ganz vielen anderen Punkten entgegenkommen, können weit gehen, dem anderen weit entgegengehen. Der John Stott, großer Theologe des 20. Jahrhunderts, schreibt: Seine Antwort offenbart sein gütiges Herz und seinen großherzigen Sinn. Paulus' Antwort offenbart sein gütiges Herz und seinen großherzigen Sinn. So wird Paulus oft nicht dargestellt, gütiges Herz. Aber ich meine, er trifft hier voll den Punkt. Seine Antwort offenbart sein gütiges Herz und seinen großherzigen Sinn. Denn zuerst geht er der Heidenapostel in der Jerusalemer Apostelkonzil mit. Paulus geht mit dem Apostelkonzil mit, obwohl er vielleicht noch mehr hätte erreichen können jetzt für die Heiden, für die er ja unterwegs war, dieser Heidenapostel. Aber er wusste, für die Juden wäre das zu schwer, wenn man dann noch mehr fordert, noch mehr wegstreicht. Nein, deswegen, er wollte beides vereint haben. Für die Judenchristen wäre das eine rote Linie überschnitten, wenn man da noch mehr weggenommen hätte. Da können die nicht mit. Dann hätte die Gemeinde nicht zusammenbleiben können. Deswegen geht Paulus mit. Und das Zweite, er beschneidet den Timotheus. Direkt nachdem er den Beschneidungsverfechtern entgegentritt, packt er selber das Messer aus. Das heißt, Paulus kommt in seinem Verhalten den Andersdenkenden so weit, wie es irgend geht, entgegen. Einfach nur, damit sie gemeinsam Gemeinde leben können. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass Christen extrem entgegenkommend sind? Dass Christen rücksichtsvoll sind, nicht auf das achten, was sie selber wollen, sondern auf das, was dem anderen gut tut? Schon mal erlebt? Wäre schön. Ich finde das so ermutigend. Ich habe das schon oft erlebt und Jesus hat das auch gesehen und er freut sich darüber, wenn wir anderen entgegenkommen, nicht auf das beharren, was sich für uns besser anfühlt. Nicht die Fundamente, nicht das Wort Gottes untergraben, aber in fast allem anderen weit entgegenkommen. Und ich finde das stark. Der Paulus, der ist nicht stolz auf sein Recht zu beharren, sondern er nimmt die gefühlten Grenzen der anderen wahr und ernst. In 1. Korinther 9 schreibt der Paulus ab Vers 19, ganz wichtige Verse, denn obwohl ich von allen unabhängig bin, habe ich mich selbst für alle zum Diener gemacht. So will ich immer mehr Menschen für Christus gewinnen. Für die Juden lebe ich wie ein Jude, so will ich die Juden gewinnen. Für die, die das Gesetz befolgen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz befolgt. Auch wenn ich selbst dem Gesetz nicht unterworfen bin, so will ich die gewinnen, die das Gesetz befolgen. Das Gesetz meint hier das alttestamentliche Gesetz. Für die, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz nicht kennt. Auch wenn ich selbst nicht ohne Gottes Gesetz bin. Vielmehr lebe ich nach dem Gesetz von Christus. So will ich die gewinnen, die das Gesetz nicht kennen. Für die Schwachen bin ich selbst schwach geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Für alle bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu gewinnen. Geniale Verse. Möchte ich gerne näher hinkommen. So stark, wie Paulus den Leuten entgegenkommt. Er verbiegt sich nicht im Grundsätzlichen in seiner Identität, aber er kommt weit entgegen, soweit es irgendwie geht. Und der Paulus, der war nicht so ein verbissener Knochen, wie seine Kritiker heute oft behaupten. Er hatte ein Ziel vor Augen. Er weiß, wofür er lebt. Und für dieses Ziel ist er bereit, alles aufzugeben, außer die Wahrheit. Er ist bereit, seine Bequemlichkeit aufzugeben, verzichten zu erleben, hart zu arbeiten. Er ist bereit, verachtet, verhaftet, unschuldig verurteilt zu werden. Er ist bereit, sich anzupassen, obwohl er von anderen Anpassung fordern könnte. Paulus ist in allem bereit, nur nicht, ist zu allem bereit, nur nicht dazu, das Evangelium anzupassen. Mission geht weit, aber nicht zu weit. Paulus geht weit, aber nicht zu weit. Lass uns das doch auch über unserem Leben stehen, über unserer Gemeinde stehen. Gemeinde geht weit, aber nicht zu weit. Lass uns den Menschen weit entgegenkommen. Weiß nicht, hast du dich schon mal weit aus dem Fenster gelehnt? Ja? Wann kann man sich weit aus dem Fenster lehnen? Wenn man einen festen Stand hat, wenn man richtig gut auf dem Boden verankert ist. Genau. Und als Christusgemeinde wissen wir, worauf wir stehen. Es steht in unserem Namen. Jesus Christus und sein Wort gibt uns Halt und Orientierung. Und wenn wir fest in ihm verankert sind, dann können wir den Menschen weit entgegengehen. Wir kennen unsere Grenzen, wir kennen unsere Identität, unseren Standpunkt, unser Fundament. Jesus und seine Liebe helfen uns dann, weit entgegenzugehen. Paulus war stark im Glauben und sanft in der Liebe. Der Martin Luther, der hat das mal so formuliert. Darum soll ein Christ in allem, was den Glauben betrifft, überaus stolz und hartnäckig sein. Gar nichts leiden, niemanden auch nur ein Haarbreit weichen. So ist auch der Glaube unveränderlich. Deshalb soll er nichts leiden, niemanden weichen. Nach der Liebe aber soll der Christ weichen und alles leiden. Ich weiß, nach 500 Jahren formulieren wir ein bisschen anders, haben wir vielleicht nicht alles verstanden, aber so das Grundding kommt vielleicht rüber, die Hauptbotschaft. Was den Glauben und die biblische Lehre betrifft, sollen Christen keine Kompromisse machen. Aber alles, was dem nicht widerspricht, alles, was der Liebe nicht widerspricht, da weit entgegenkommen. John Newton fasst es 1799, also noch ein bisschen moderner, griffiger zusammen und sagt, Paulus ist ein Schilfrohr in Nebensächlichkeiten, aber eine eiserne Säule in wesentlichen Dingen. Paulus war ein Schilfrohr in Nebensächlichkeiten, aber eine eiserne Säule in wesentlichen Dingen. Starkes Bild. Mission geht weit, aber nicht zu weit. Liebe geht weit, aber sie kennt auch gesunde Grenzen. Und ich bin überzeugt, je näher wir dahin kommen, desto mehr werden wir das erleben, was in unserem letzten Vers steht. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und sie wuchsen von Tag zu Tag. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so weit entgegengekommen bist. Du bist selbst Mensch geworden, du hast dich erniedrigt. Du hast die göttliche Herrlichkeit aufgegeben und so viel. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch Menschen ganz, ganz viel entgegenzukommen, Menschen zu lieben und ihnen deswegen entgegenzukommen und gleichzeitig auf dem zu stehen, in dir verwurzelt zu sein und nichts aufzugeben, was unaufgebbar ist. Bitte hilf uns dabei. Danke dafür. Amen.